Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema dieses Gottesdienstes, Behütung, spielt für fast alle Menschen eine große Rolle. Ich erlebe es immer wieder bei Taufen. Das häufigste Taufwort, das gewählt wird und gewünscht wird von Taufeltern, ist der Psalm 91. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Da machen sich Eltern Gedanken, was wichtig ist für so ein Kind, für all das, was kommt. Und bei all dem, was sie verstanden haben, wissen sie die Behütung. Die Behütung durch Gott, das ist so wichtig. Und ich vermute, dass deshalb dieser Vers so häufig als Trauspruch gewünscht und gewählt wird. Ich erlebe es aber auch bei älteren Menschen, bei Geschwistern, mit denen man ins Gespräch kommt, und wenn die Lebensbilanz ziehen, also bei der Goldenen Hochzeit, beim 80. Geburtstag, wenn ihr besucht und so nochmal hört über das Leben, so ist ein Satz, der sehr häufig gesagt wird: Ich hatte eine behütete Kindheit. Oder in der Abwandlung, beispielsweise Menschen, die Flucht und Vertreibung haben erleben müssen, die Schweres erfahren hatten: Ich hatte keine behütete Kindheit. Und bei dem einen ist die Bilanz dann sehr positiv meistens, bei dem anderen fällt sie häufig negativ aus. Behütung ist etwas Wichtiges, was Menschen schätzen. Ich habe noch niemanden erlebt, wenn er über seine Kindheit gesprochen hat, bei so einer Lebensbilanz, dass er gesagt hätte: Oh, wir waren so unfassbar reich und das war so super und die dicken Autos, die wir damals schon fahren konnten. Nein, es geht immer wieder um dieses Thema Behütung. War es da, war es nicht da? Und darum geht es ja auch um diesen Gottesdienst, um die Behütung. Und ich habe uns ein ganz tolles Wort mitgebracht, einen ganz starken Vers. Nur einen einzigen Satz, den ich euch und Ihnen heute Morgen zurufen darf als Predigttext. Er steht in 1. Mose 28, Vers 15. Was heißt es? Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses tröstende, starke Wort von der Behütung. Wir wollen dich bitten, Herr, wenn wir jetzt die Predigt darüber hören, dass du zu uns sprichst in unsere Situation hinein, dass wir das recht annehmen und verstehen können, was du uns durch diesen Vers heute in unserer Situation zu sagen hast. Und damit das gelingt, dass wir deine Stimme vernehmen können für unser Leben, für unser Glauben, dazu brauchen wir deine Hilfe für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten: Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben: Behütet durch den Herrn, und habe vier Punkte mitgebracht. Erstens: Behütet im Aufbruch. Zweitens: Behütet trotz Schuld. Viertens: Behütet durch sein Wort. Und viertens: Behütet im Mitsein. Das Erste: Behütet im Aufbruch. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Wo du hinziehst. Dieses Wort ist originär und erstmalig gesprochen zu jemandem, der im Aufbruch sich befindet. Und der, der sich dort im Aufbruch befindet, ist der Jakob. Und der Jakob hat einen familiären Konflikt erlebt. Er ist, so sagt Spurgeon das einmal, das Muttersöhnchen. Er hat einen Zwillingsbruder, den Esau, und das ist ein richtiger Kerl, so würden wir sagen. Ein richtiger Mann, der ist Jäger, Krieger, der zieht viel umher. Und der Jakob, der ist immer zu Hause, kocht mit der Mama, lässt sich von der beraten. Ganz anders auch von der Physiognomie, so sagt es die Bibel. Das eine ist so ein Schwächlicher mit dünnen Handgelenkchen und das andere, das ist so ein richtig kräftiger, gestandener, rauer Mann. Und die beiden sind in einen Konflikt gekommen. Ich komme gleich noch darauf, wer diesen Konflikt bedingt hat. Das war Jakob und warum das entstanden ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so weit gekommen, dass der Esau sagt: Bei nächster Gelegenheit werde ich meinen Bruder umbringen. Und jetzt muss er weg von zu Hause. Und seine Mutter, die Rebekka, geht zu ihm hin und sie sagt ihm: Du kannst nicht hier bleiben, du musst weg aus Beersheba. so heißt der Ort, wo sie wohnen, Isaak der Vater, und gehe du weit weg von hier, weit in den Norden, ins Zweisturmland nach Haran, da wohnt mein Bruder, da bist du in Sicherheit. Du musst aufbrechen. Das ist ein Weg, Luftlinie so etwa 1000 Kilometer, für die damalige Zeit eine Weltreise. Und zunächst einmal vor allen Dingen für jemanden wie den Jakob, der Esau, der sowieso immer von zu Hause weggelaufen ist, halt, der so rumgestriffen ist, halt, so ein richtiger Kerl, für den wäre das vielleicht so ein Abenteuer gewesen, für den wäre das so eine spannende Sache gewesen, endlich was Neues erleben, rauskommen hier aus dem altbekannten Beersheba. Aber für so ein Muttersöhnchen, der bisher nur immer bei der Mama gewesen ist, ist das zusätzlich noch ein Problem. Zusätzlich zu all den Gefahren, die auf so einer langen Reise damals warteten, so beschwerlich das auch gewesen ist, er befindet sich im Aufbruch. Das wird hier auch deutlich, wenn man so ein bisschen sich in die Sprache hineinversetzt. Haran, der Ort, wo er hingeht, dieser Ort heißt übersetzt Straße. Und wenn Rebekka zu ihrem Sohn sagt, geh auf die Straße, geh dorthin, so ist das ganz tief. Das heißt, beweg dich, du musst in den Aufbruch und du wirst im Aufbruch sein. Es ist klar, dass Haran nicht die Stelle ist, wo er bleiben wird. Jakob ist im Aufbruch mit all den Fragen, die dann gekommen sind. Wie wird es denn weiter werden? Werde ich das denn schaffen? Werde ich überhaupt ankommen bei meinem Onkel? Werde ich den Weg überhaupt finden? Damals gab es noch keine Navigationssysteme, auch keine Straßenschilder, sonst irgendwas. Komme ich da überhaupt an? Auf dem Weg, auf dem ich jetzt gehe, auf den ich aufgebrochen bin. Und dann ist er einige Kilometer weit unterwegs und kommt zu einem Ort, der heißt damals noch Luz. Und in diesem Ort übernachtet er. Und er, das heißt so schön, er stellt da einen Stein auf. Den Stein stellt er deshalb auf, weil er seinen Kopf schützen möchte. Also rings um seinen Kopf hat er einen Stein gestellt, damit wenn nachts einer kommt, der schläft, wenn er auf ihn draufhaut, ihm nicht direkt den Schädel einschlagen kann, da wäre er direkt tot gewesen. Das ist der Hintergrund dieser Szene, wo der Stein aufgestellt wird, den er später zum Altar macht. Und dort in Luz, wo er schläft, da begegnet im Traum Gott eine wahnsinnige Geschichte. Bitte lest einmal dieses Kapitel 28 nochmal ganz zu Hause nach. Da begegnet ihm Gott, er hat eine Vision, wie er Gott schauen darf. Da sieht er die Himmelsleiter. Der Himmelsleiter gehen die Engel auf und ab und oben steht der allmächtige Gott selber und er sagt ihm genau diesen Satz. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, in dieses Haran, das du nicht kennst, auf diesem Weg, vor dem du Angst hast, der dir vor dir liegt, wo du hinziehst, da bin ich bei dir, in diesem Aufbruch bist du nicht allein. Ich bin dein Gott. Der Gott deines Vaters Isaak, der Gott deines Großvaters Abrahams, der mit dir ist in deinem Aufbruch. Das ist das Wunderbare. Und das darf Jakob hier in seinem Aufbruch erleben, dass Gott ihm das zusagt, dass er ihn behüten wird in diesem Neuen, was passiert. Und das ist nichts Singuläres, was hier dem Jakob widerfährt, sondern das ist eine Stereotype, also etwas, was sich immer wiederholt in der Bibel, dass die Männer Gottes immer wieder in ihren Aufbrüchen zugesprochen bekommen haben, dass Gott sie behüten wird. Abraham, als der aufbricht, der hatte mal in Haran gelebt, der war von Ur losgezogen, dann nach Haran gekommen halt und dann zog er nach Israel, was er nicht kannte, nach Kanaan. Da hat Gott ihm genau dasselbe gesagt, ich werde mit dir sein in deinem Aufbruch, ich werde dich behüten. Denken wir an das Volk Gottes, das in Israel, in Ägypten gewesen ist und danach ins gelobte Land zurückkam, als die aufbrachen in Ägypten halt, auch wenn etwas Neues hinein, hat Gott ihnen immer wieder die Behütung zugesprochen durch den Mund des Mose. Die Jünger, die von Jesus berufen wurden, die in ein Neues hinein mussten, durften immer wieder erleben in ihrem Aufbruch, der Herr ist da. Es war vieles nicht einfach, aber sie waren behütet. Paulus, der so viele Aufbrüche erleben musste, erst aus seinem verlorenen, sündhaften Leben als Verfolger der Gemeinde, der dann zum Verkündiger Jesu Christi wurde, immer wieder durfte er in seinen Aufbrüchen die Behütung Gottes erleben und bekam sie immer wieder von Gott zugesprochen. Und das ist das, was die Gemeinde Jesu in 20 Jahrhunderten der Kirchengeschichte immer wieder erleben durfte, bei all den Aufbrüchen, bei all den politischen Verwerfungen, bei all den Seuchen, bei all den Kriegen, die es gab, bei all dem, was neu wurde, bei all den Fragen, die die Gemeinde Jesu hatte, wie wird es denn werden, kommen wir mit der neuen Zeit klar, dürfte die Gemeinde Jesu immer wieder in ihren Aufbrüchen Behütung erleben durch den lebendigen Gott. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Das ist nicht nur das Wort an den Jakob, es ist das Wort an die Gemeinde Jesu, an diejenigen, die zu ihm gehören. Und das ist das Wunderbare, dass wir das hören dürfen. Nicht nur die Männer und Frauen der Bibel, nicht nur die Gemeinde Jesu in den letzten 2000 Jahren, auch wir heute, du in deiner Situation, in deinem Aufbruch, den ich im Einzelnen nicht kenne, darfst hören, du bist nicht alleine. Du bist behütet, er ist da. Psalm 121, den du eben gehört hast zu Beginn des Gottesdienstes, ist dein Wort für die nächste Zeit. Dieses Wort, 1. Mose 28, ist dein Wort für deine Situation. Und ich weiß nicht, was deine Aufbruchssituation momentan ist. Vielleicht eine berufliche, eine Beförderung, wo du denkst, na, werde ich denn den neuen Job schaffen? Oder vielleicht eine Entlassung, wo du jetzt in Arbeitslosigkeit kommst, vielleicht Hartz IV bedroht bist, dass du sagst, hey, wie wird das denn alles weiter werden? Vielleicht ist es ein gesundheitlicher Aufbruch, wo du irgendeine Operation hinter dich gebracht hast und weißt, so wie es vorher war, wird es nicht mehr werden, werde ich das alles noch schaffen? Vielleicht steht ein Umzug bevor, weil das Haus zu groß geworden ist, du eine neue Nachbarschaft bekommst, neues Umfeld, du weißt nicht, wie es wird, ich weiß nicht, wie es beruflich, familiär, gemeindlich ist. Ich weiß noch nicht, was werden wird mit unserer Gemeinde, wenn denn Corona eines Tages zu Ende ist. Werden denn alle Geschwister, die früher hier gesessen haben, die 400, 500 Leute jeden Gottesdienst auch wieder alle weiterkommen? Wir sind in so vielen unterschiedlichen Aufbrüchen drin. Aber du darfst für deinen Aufbruch, für das, was ungewiss vor dir ist, wissen, er ist da. Er behütet dich. Er ist bei dir. In deinem Aufbruch, wo du hinziehst, bist du nicht alleine. Das ist die erste Botschaft in diesem Gottesdienst für deine Situation, für unsere Situation. Er behütet uns in unserem Aufbruch und deshalb kann uns letztlich nichts passieren. Ein zweites, behütet trotz Schuld. Gott sagt hier zu Jakob, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Wenn man die Geschichte kennt, die ich eben im ersten Punkt so kurz angerissen habe und habe da von einem familiären Konflikt gesprochen, dann weiß man, dieser Jakob, den ich eben so ein bisschen als Muttersöhnchen skizziert habe, dass der das Faustdick hinter den Ohren hatte. Die Bibel selber nennt ihn einen Betrüger, Hosea 12. Das ist ein Schlitzohr, das ist ein Gauner. Der hat zwar nicht die PS hier im Oberarm, aber der ist intellektuell ganz gewitzt. Er hat seinen Bruder Esau, der nicht so viel PS unter dem Kopf hat, übers Ohr gehauen. Esau war der Erstgeborene und er hätte den Segen ererben müssen. Aber der Jakob, neidisch, will diesen Segen haben. Und als eines Tages dieser Esau von der Jagd kommt, erschöpft ist, richtig ausgepowert, kommt er nach Hause und Jakob hat halt schönes Gericht gekocht, so ein Eintopf, Linsengericht. Das riecht richtig gut. Jetzt können wir uns vorstellen, so ein richtiger Naturkerl, eben so ja, Jäger, der kommt nach Hause, ist fix und fertig halt und müde, aber ist total hungrig. Und jetzt riecht er diesen wunderbaren Geruch dessen, was sein Bruder zubereitet hat, sagt, gib mir davon zu essen. Und Jakob ist ganz gewitzt und sagt, gebe ich dir, aber du müsstest mir einen Gefallen tun, du müsstest mir dein Erstgeburtsrecht geben. Und der Esau, dem ist alles egal, sagt, was soll's, morgen bin ich vielleicht tot, keine Ahnung, der lebt so viel bei seinen Jagdausflügen, da ist ja kein Problem, Mensch, da kannst du auch dann mein Erstgeburtsrecht haben. Kriegst du von mir, gib mir nur so einen Teller Suppe. Ja, und so kommt es zum Deal, der haut dann übers Ohr, das Erstgeburtsrecht hat er. Aber das reicht noch nicht, um das Erbe anzutreten, er braucht auch den Segen des Vaters. Und dann wird's richtig kriminell. Jetzt versucht er den Segen zu bekommen, seine Mutter hilft ihm dabei. Und als sein Bruder wieder mal auf der Yacht ist, langer Jagdausflug, der Vater hat ihn darum gebeten, schieß doch etwas Wildbret, das schmeckt mir so gut, das möchte ich essen. Da überlegt sich Jakob mit seiner Mutter zusammen, wie können wir denn von dem fast erblindeten Isaak, seinem Vater, den Segen erschleichen. Dann sagen die, ja, wir bereiten schon mal ein Gericht zu, wir tun so, als seist du Esau, aber du hast natürlich nicht die Stimme, du hast auch nicht den Körperbau. Was machen wir denn? Jakob sagt, ja, wenn der mich betastet, Mensch, mein Bruder, der hat so Unterarme und ich mit meinen kleinen Händchen, ja, und dann binden sie ihm da so raue Tierfelle um, damit das dicker wirkt und er merkt, jawohl. Und dann tritt er so, also verkleidet und verstellt die Stimme vor seinen Vater und sagt, hier bin ich wieder, ich bringe dir das Wildbrett. Und dann ist das ganz interessant in dieser Begegnung Isaak mit Jakobs, da belügt ihn Jakob dreimal. zweimal fragt Isaak, bist du Esau? Bist du es wirklich? Der zweifelt so ein bisschen. Ja, ich bin Esau. Da lügt er zweimal. Und dann fragt er auch nochmal so nach, weil er sagt, er ist so schnell wiedergekommen von der Jagd. Das geht normalerweise nicht schnell. Wie konnte dir das gelingen? Ja, Gott hat es mir gegeben, dieses Stückchen, obwohl er einfach nur von den Schafen ein kleines Lamm geschlachtet hat. Er verleugnet ihn dreimal oder lügt dreimal, ähnlich wie Petrus bei der Verleugnung unseres Herrn und Heilandes. Also, er ist ein Gauner, er ist ein Betrüger. Er ist, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, ein Drecksack. Jemand, der wirklich da es ein Stück weit verdient hat, dass er auch den Zorn seines Bruders auf sich zieht. Und jetzt erlebt er es, dass eben sein Bruder ihm nach dem Leben trachtet, als der nämlich wieder von der Jagd kommt. Da wird er richtig sauer, als er merkt, dass er sich auch noch den Erstgeburtssegen erschlichen hat und jetzt wirklich die Segenslinie weiterführt. Und für den Esau bleibt nur der Fluch, nur das Schlechte. Und versucht ihn deshalb umzubringen. Das sagt er, bei nächster Gelegenheit ist der dran und jetzt muss er weglaufen. Aber Jakob hat es ja nun wirklich auch vermasselt. Er ist der Schuldige. Wenn man die Kapitel 26 und 27 liest, dann weiß man, er ist schuld daran. Er hat die Schuld auf sich geladen. Und eigentlich müsste man sagen, Mensch, jetzt hat der Esau alles verloren. Er hat den Segen verloren von seinem Vater. Er hat das Recht abgegeben, ist ihm abgeluchst worden halt. Aber nicht er erfährt die Behütung, sondern Jakob. Trotz seiner Schuld. Der wird nicht deshalb behütet von Gott wegen seiner Taten, sondern obwohl er diese Taten getan hat, obwohl er so schlimm ist, wird er behütet. Er wird behütet, weil Gott das eben Abraham zugesagt hat, dass seine Linie, seine Kinder den Segen tragen werden. Jakob wird behütet, obwohl er schuldig ist. Also kein kausales Verhältnis, weil er so viel Gutes getan hat, wird er behütet, sondern ein konzessives Verhältnis. Obwohl er so ein schlechter Mensch ist, obwohl er so viel Schuld auf sich getan hat, obwohl er die Familie zerstört hat, wird er trotzdem gesegnet. Und auch das ist ein Motiv, was sich durch die Bibel zieht, dass die Männer und Frauen Gottes Behütung erfahren, obwohl sie schuldig sind. David, kennen alle die Geschichte von Bathsheba, von dem furchtbaren Ehebruch und dem anschließenden furchtbaren Mord an den betrogenen Ehemann. Er erfährt trotzdem weiter Behütung durch Gott in wunderbarer Weise vor dem Aufstand des Absaloms, vor dem Aufstand des Scheba. Er wird trotzdem weiter behütet. Der verlorene Sohn, Lukas 15, der dann die Welt geht, alles verprasst mit Huren, mit Saufen und der dann dreckig zurückkommt zum Vaterhaus. Da läuft ihm der Vater entgegen und bietet ihm an, nimmt ihn in den Arm, kommt wieder in mein Haus, bietet ihm Behütung und setzt ihn wieder in alle Ämter ein. Petrus, der Jesus dreimal verleugnet, diese Analogie zu der Verleugnung des Jakobs hier, er erlebt Behütung durch den lebendigen Gott, Apostelgeschichte 12, wie er aus dem Gefängnis befreit wird, obwohl er so ein Versager ist, obwohl er schuldig geworden ist. Paulus erlebt besondere Behütung, obwohl er doch die Gemeinde Jesu verfolgt hatte, obwohl er Menschen getötet hatte, ob ihres Zeugnisses für Jesus Christus halt. Also das ist auch wiederum kein singuläres Phänomen hier für den Jakob, Behütung trotz Schuld. Und das ist bei uns genau dasselbe. Gott behütet uns nicht deshalb, weil wir so toll sind, weil wir regelmäßig den Zehnten geben, sondern er behütet uns, obwohl wir so schuldig sind. Das darf man als Pfarrer immer wieder erleben in der Seelsorge, wenn Glaubensgeschwister wirklich richtig daneben gelangt haben und dann so in Ängsten sind, so nach dem Motto, kann mich Gott denn noch lieb haben? Oder habe ich über die Schuld, die ich begangen habe, ob das nun der Ehebruch gewesen ist, irgendein Betrug, irgendein Diebstahl, nicht dadurch auch die Gnade Gottes und seine Behütung verloren? Und das ist so wunderbar, dass man Menschen dann sagen kann, hey, bei allem, was du jetzt gemacht hast, so schlimm das ist irdisch und vielleicht sogar strafbar und so furchtbar das für deine Familie ist, du bist behütet trotz deiner Schuld. Der Herr hat dich lieb. Und nicht mit dem, was du Falsches machst, kannst du dich von Gott trennen. Du kannst dich nur von Gott trennen und die Gnade und Behütung verlieben, indem du die Sünde gegen den Heiligen Geist meißt. Und das heißt eben, sich von Jesus bewusst abkehren. Eben nicht mehr unter das Kreuz kommen und meine Schuld bringen. Sich nicht mehr bewusst machen, dass ich Sünder und Schuldner bin. Luther sagt einmal, du sollst ein Sünder sein und Sündige tapfer. Tapfer Sünden meint dann Sündige mit freudigem Herzen. Das heißt zu sagen, nicht mach, was du willst, du kannst dir jede Frau nehmen, sondern das meint, wir dürfen ein Ja zu unserer Existenz, wir sind und bleiben Sünder, haben, weil dieser Gott uns trotzdem annimmt. Deshalb ist er auf Golgatha gestorben. Die Strafe für unsere Schuld, die ist auf Golgatha getragen worden. Und wenn man das verstanden hat, dass ich behütet bin trotz meiner Schuld, dann ist einfach nur große Dankbarkeit in einem. Große Dankbarkeit und Freude. Wir haben ja heute Kantate und ich hatte gesagt, ich hoffe, Sie gehen hinterher aus der Kirche raus und singen zu Ehre Gottes, weil Sie sich so freuen. Weil du behütet bist trotz deines Versagens, trotz deiner schmutzigen Gedanken, trotz all deiner Fehler, die du machst. Vor einigen Jahren hier in Bremen bin ich in die Stadt gefahren, war nicht angeschnallt. Und dann sehe ich rechts Polizei stehen, denke, oh, die kontrollieren, mache mir natürlich schnell den Gurt drüber, aber 300 Meter weiter steht dann der nächste Streifen und winkt mich raus. So, und dann kommt der Polizist an mein Auto und klopft ans Fenster. Ich mache dann runter und sage, ja, tut mir leid, ich bin nicht angeschnallt gewesen halt. Dann sagt der Polizist zu mir, ich wusste, jetzt gibt es irgendein Knöllchen, 30 oder 40 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel da fällig gewesen wären. Dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie, weil Sie ehrlich sind, weil Sie gesagt haben, Sie haben sich eben das angeschaut, belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Oh, konnte ich weiterfahren. Oh, ich musste meine Schuld nicht bezahlen. Gut, ich hätte das Geld auch noch übrig gehabt, ich habe ja den Fehler gemacht, aber ich habe mich einfach gefreut und war dem Mann von Herzen dankbar. Ich habe mich dann auch dreimal bei dem gedankt, lieb, danke und natürlich auch gesagt, werde ich zukünftig machen, versuche jetzt auch mittlerweile immer angeschnallt zu fahren halt. So, nur so im Kleinen. Freude über vergebene Schuld, dass mir etwas Gutes passiert, obwohl ich einen Fehler gemacht und eigentlich Strafe verdient hätte. Und genauso ist es bei Gott. Wir sind behütet trotz unserer Schuld. Das durfte Jakob erleben und das darfst du wissen, der du auch so sündig bist und so schuldig bist. Du bist trotzdem behütet, weil er, Jesus Christus auf Golgatha, deine Schuld getragen hat. Ein drittes, behütet durch das Wort. Jakob kriegt für seine lange Reise, die jetzt vor ihm liegt, nichts anderes als das Wort. Gott tritt auf ihn zu und sagt, siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Nicht mehr. Materialiter, nichts. Nichts zum Anpacken, nichts, mit dem du dich jetzt direkt verteidigen könntest, nicht irgendwie eine tolle Rüstung, ein Helm und ein Schwert oder drei Schäferhunde, die besonders bissig sind und ausgebildet werden oder ein halbes Dutzend Leibwächter, wo man sagt, okay, damit trete ich so eine Reise wesentlich entspannter ein. Nein, für das, was in seinem Aufbruch ihm da mitgegeben wird, für seinen Weg nach Haran, nur das Wort. Nur das Wort. Ich betone jetzt nur. Weil so geht es uns ja häufig auch. Ja, mehr hat unser Gott nicht übrig als nur dieses Wort. Jetzt liege ich im Krankenhaus und der Pastor ist immer noch nicht vorbeigekommen, keiner aus der Gemeinde. Das Einzige, was ich habe, ist nur dieses Losungswort. Ist nur diese Karte von meiner Tante, die mir geschrieben hat. Mit diesem Wort Gottes nur dieses Wort. Nur dieses Wort. Nehmen wir einmal an, irreale Geschichte. Der Präsident Russlands, der Präsident der Vereinigten Staaten und der Ministerpräsident Chinas, der Parteivorsitzende, die kämen zusammen und würden für dein Leben beschließen, Ziel ihrer drei Staaten und ihrer Armeen wäre jetzt nicht die Verteidigung der Landesgrenzen, sondern dein persönlicher Schutz. Und die amerikanische Armee, die russische Armee und die chinesische Armee, das sind die drei größten und mächtigsten Armeen dieser Welt, würden dich jetzt beschützen. Und du hättest über 3 Millionen Soldaten, so viele Atom-U-Boote, Flugzeuge, alles würde nur für deinen Schutz, die würden sich nichts anderes mehr kümmern, nur darum. Und dann würdest du sagen, ja, zu meinem Schutz habe ich eben nur die chinesische, russische und amerikanische Armee. Dann würde jeder sagen, hallo, was soll es denn noch mehr geben? Selbst wenn alle anderen Länder sich zusammentun, das wäre gar keine Chance. Aber wisst ihr, Gottes Wort ist noch mehr, viel, viel mehr die Behütung dadurch, als wenn tatsächlich die russische, chinesische und amerikanische Armee auf dich aufpassen würde. Das ist viel mehr, weil ja, da sprechen wir immer drüber, Gott selber das Wort ist. Er, Gott, ist das Wort. Und wenn er uns sein Wort gibt, dann ist er bei uns. Da kommen wir gleich im nächsten, im letzten noch zu, im Gottes Mitsein. Gott selber ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn wir so ein Wort bekommen wie jetzt 1. Mose 28, 15, dann sind das nicht nur hier so 15 Worte, sondern das ist Gott selber, der uns hier entgegentritt in seinem Wort, mit dem er alles gemacht hat. Sie wissen das von der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach, es werde Licht, Gott sprach, es werde Getier, Gott sprach, es werde Mensch. Ein Sprachakt, die ganze Schöpfung entsteht, das ganze Leben durch das Wort. Das Wort ist auch das, was bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Es ist das Stärkste und Mächtigste, was es in und auf dieser Welt gibt. Gottes Wort hat ungeheure Kraft, davon spricht die Bibel. Hebräer 4, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt und schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Nur das Wort Gottes? Es ist das Wort Gottes, was Jakob gegeben wird. Das ist tausendmal mehr als irgendwelche Leibwächter, als irgendwelche Hunde oder als irgendwelche Schwerter, Panzer oder sonst irgendetwas. Es ist das Wort Gottes, das Größte und Stärkste, was wir hier in dieser Welt haben. Es ist das Wort Gottes und das Entscheidende ist, dass wir das Wort Gottes, wenn es an uns ergeht, dass wir es annehmen und dass wir es uns zu Herzen nehmen, dass wir ihm blind vertrauen, dass wir Gott beim Worte nehmen. Wenn das stimmt, was ich eben nochmal so in 5, 6 Sätzen dogmatisch über das Wort Gottes gesagt habe, dass durch das Wort Gottes die Welt geschaffen ist, dass es das Stärkste ist, was es in dieser Welt gibt, dass es bleibt, wenn alles andere untergeht, dann ist klar, dann braucht es nicht mehr. Da müssen wir Gott nur beim Wort nehmen. Aber das fällt uns Menschen häufig so schwer. Vielleicht dir jetzt auch in deiner Situation der Veränderung und des Aufbruchs. Und dann sagst du, ja, wie mehr? Ich kriege nur 1. Mose 28,15, wo Gott mir sagt, siehe, ich bin bei dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ja, nur dieses Wort. Und das ist erstmal Materialita, nichts zum Anfassen. Aber bitte nimm Gott beim Wort, nicht Pastor Latzel, nimm Gott beim Wort, der das zuruft. Das ist nicht ein Mensch, sondern es ist der lebendige Gott. Und wenn du dich darauf gründest, in deiner Lebenskrise, in der Entscheidung, die du zu treffen hast, dann hast du Planungssicherheit, Handlungssicherheit, Lebenssicherheit. Gottes Wort lässt dich nicht im Stich und es enttäuscht dich nicht. Losungstext für den heutigen Tag, um das noch einmal zu bekräftigen, wie Gott dir das wirklich auch noch mal, ich sage es wirklich, einhämmern möchte. Losungstext für den heutigen Tag, die meisten von euch haben den Losungstext heute Morgen schon gelesen, 5. Mose 31. Nehmt euch zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Ihr seid behütet durch das Wort, nicht mehr und nicht weniger. Es ist das Größte, was es gibt, das Allergrößte. Es ist nicht nur das Wort, es ist das Wort Gottes, das dir und das Jakob geschenkt wird, behütet durch das Wort. Und ein viertes und letztes, behütet im Mitsein. So heißt es hier, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Das ist ein Wort, das Jakob auch dann noch einmal bekommt, dieses Wort des Mitseins, als er zurückgeht von Haran und sich mit der Begegnung mit Esau rüstet, wo er furchtbare Angst hat, nach 14 Jahren, wo er denkt, der hat noch nicht vergessen, er wird mich umbringen. Und es ist dann zu einer wunderbaren Begegnung kommt, Happy End, wo dieser Esau sich einfach nur freut, dass sein Bruder endlich wieder zurück ist, überhaupt nichts hat und das wirklich wahr wird. Gott ist mit ihm und er segnet alles, er führt alles. Aber das kriegt er hier schon zu Beginn seiner Odyssee zugesprochen, dass er mit ihm sein wird. Und auch das ist etwas, was immer wieder Männer und Frauen der Bibel zugesprochen haben, was die Gemeinde immer wieder zugesprochen bekommt. Als Mose da aufbricht, um nach Ägypten zu gehen, er diese Begegnung mit Gott im Dornbusch hat, da sagt er, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und wie soll ich denn Israel aus Ägypten führen? Wer bin ich denn? Und da sagt Gott ihm als Antwort, ich will mit dir sein. Auch nicht mehr, auch nicht weniger, nur so ein Wort. Aber was bedeutet das, wenn die Gegenwart Gottes mit mir geht? Ich will mit dir sein. Als dann sein Nachfolger Josua ins gelobte Land das Volk führen soll, da steht er auch vor einer Aufgabe und sagt, wie soll das denn jetzt funktionieren mit der Gurkentruppe, die ich hier anführe, mit den Menschen wie sollen wir in den Jordan kommen, wie soll das alles funktionieren? Hat er auch diese wunderbare Gottesbegegnung und dann sagt Gott zu ihm eben auch, lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Das Mitsein Gottes, das ist so stark. Richter 6, als der junge Gideon berufen wird, der weiß auch nicht, wie das alles Herr schaffen soll, sein Herz ist angstvoll, sagt Gott genau so, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Und dann werden sie jetzt vielleicht sagen, wow, das hätte ich auch gerne. Diese Zusage, dass die mir gilt, wie gut hat es ein Jakob, wie gut hat es ein Mose, wie gut hat es ein Josua gehabt, ein Gideon. Und da darf ich dir sagen, genau so ist das Wort an dich ergangen. Die meisten von uns sind ja als Säuglinge getauft worden. Jetzt kann man sich darüber sprechen, streiten, was ist denn besser, Säuglingstaufe, Erwachsenentaufe. Ich bin so froh, als Säugling getauft geworden zu sein. Ich weiß, bei meiner Säuglingstaufe, ich war einen Monat alt, da hat der Pfarrer mir Matthäus 28 vorgelesen. Ich konnte es noch gar nicht hören. Den Taufbefehl. Da heißt es, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe. Übrigens, dieses Siehe kommt immer wieder bei dieser Zusage des Mitseins vor. Auch hier, siehe, ich bin mit dir. Siehe, dieses Sinne im Hebräischen, im Griechischen, Idu. Das heißt, jetzt ganz besonders wichtig aufpassen. Das ist, wenn ihr wieder so eine E-Mail kriegt, und da sind dann so drei rote Ausrufungszeichen, ganz wichtige, besondere E-Mail. Und wenn Gott in der Bibel was ganz, ganz wichtig machen will, dann schreibt er das davor. Hinne, Idu, siehe, 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 ich bin mit dir. Und so auch im Taufprofil. Siehe, ich bin mit dir, hat Gott mir schon bei meiner Taufe zugesagt. Ich habe es nicht mal hören können, verstehen können halt. Heute weiß ich, hey, diese Zusage gilt mir. Und wenn du getauft bist als Säugling, darfst du dich auch darüber freuen. Natürlich auch als Erwachsener hat Gott dir das zugesagt im Taufbefehl, wenn du es gehört hast. Ich bin mit dir. Du darfst sicher sein, dass Gott da ist. Er geht mit dir, der lebendige Gott. Das ist übrigens sein Programm, was er auch immer wieder offenbart in seinem Namen. Jahwe, der Name, heißt ja, ich werde sein, der ich sein werde. So kann man es übersetzen. Oder ich werde mit dir dahin gehen, ist etwas freier, wo du hingehen wirst. Jahwe als Weggott. Gott geht mit dir. Oder der heilige und ewige Jesusname, Jahwe rettet. Und dann hat Jesus ja noch einen weiteren Namen. Nicht Christus, das auch, sondern er ist auch der Immanuel. Jesaja 7 wird das verheißen, halt eine Jungfrau wird ein Kind gebären und sie wird Immanuel heißen. Darauf wird in Matthäus 1 dann Bezug genommen. Immanuel, Jesus heißt auch Immanuel. Was heißt Immanuel übersetzt? Gott ist mit uns. Und wenn du Jesus angenommen hast, das ist natürlich die Voraussetzung, ist Gott mit dir und im Mitsein Gottes hast du alle Behütung, die du brauchst. Wenn Jesus dein Herr ist, trotz all deiner Sündhaftigkeit, trotz all deiner Fehlerhaftigkeit, trotz all deines schwachen Glaubens, darfst du wissen, dann bist du behütet, weil er mit dir ist. Das hat er in seinem Namen zugesprochen, übrigens auch als er den Heiligen Geist zugesprochen hat, hat er gesagt, halt, ich werde euch einen Tröster senden, der immer bei euch sein wird, der wird euch immer begleiten, das ist das Wunderbare. Das heißt, Gott ist mit uns. Und dadurch sind wir behütet, wenn der lebendige Gott bei uns ist. Das ist die Wahrheit des Lebens Jakobs und das ist die Wahrheit deines Lebens, in deinem Aufbruch, in deiner Krise, in deinem Problem, vielleicht auch momentan in der guten Phase, in der du drin stehst. Du darfst nochmal neu heute hören, du bist behütet von diesem lebendigen Gott. Du bist behütet in deinem Aufbruch, du bist behütet trotz deiner Schuld, du bist behütet durch das Wort, das der Herr dir zuruft und du bist behütet durch das Mitsein des lebendigen Gottes, der dich begleitet auf deinem Weg. Und wenn du das verstanden hast, auch nur im Ansatz, wenn Gott dir das wirklich tief ins Herz geschrieben hat, dann ist heute wirklich für dich Kantate. Da kannst du wirklich nur singen, da kannst du hüpfend und singend gleich die Kirche verlassen und Gott loben und preisen für seine Behütung, die er dir schenkt. Und so darf ich dir noch einmal für dein Leben heute zusprechen, dieses wunderbare Wort aus 1. Mose 28, 15. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.